Über Lukas Kapitel 11, Vers 5 bis 13. Lukas Kapitel 11, Vers 5 bis 13. Jesus sprach zu seinen Jüngern: Wer unter euch hätte einen Freund und ginge zu ihm um Mitternacht und sagte zu ihm: Freund, leihe mir drei Brote, denn ein Freund von mir ist auf der Reise zu mir gekommen und ich habe ihm nichts vorzusetzen. Und jener würde von innen antworten und sagen: Mach mir keine Mühe, die Tür ist schon verschlossen und die Kinder sind mit mir im Bett. Ich kann nicht aufstehen und ihr geben. Ich sage euch, wenn er auch nicht deswegen aufstehen und ihm geben wird, weil er sein Freund ist, so wird er doch um seine Unverschämtheit willen aufstehen und ihm geben, so viel er bedarf. Und ich sage euch, bittet, so wird euch gegeben werden, suchet, so werdet ihr finden, klopfet an, so wird euch aufgetan werden. Denn jeder, der bittet, empfängt, und wer sucht, der findet, und wer anklopft, dem wird aufgetan werden. Wo ist unter euch ein Vater, der, wenn ihn sein Sohn um einen Fisch bittet, ihm statt des Fisches eine Schlange gebe, oder auch, wenn er um ein Ei bittet, ihm einen Skorpion gebe? Wenn nun ihr, die ihr doch böse seid, euren Kindern gute Gaben zu geben wisst, wie viel mehr wird der Vater im Himmel den Heiligen Geist denen geben, die ihn bitten? Bittet, so wird euch gegeben, suchet, so werdet ihr finden, klopfet an, so wird euch aufgetan. Ich könnte mir vorstellen, dass viele von uns diesen Vers kennen, manche ihn auch anwendet. Die Überschrift über meine Predigt könnte ich in diesem Satz formulieren: Betern öffnet sich die Tür. Betern öffnet sich die Tür. Viele von Ihnen haben heute eine offene Tür, weil Sie Gäste haben. Sie sind vorbereitet, Sie haben Quartiere besorgt, Lebensmittel gekauft oder ein Hotel dingfest gemacht, um anschließend dort zu essen. Sie sind vorbereitet. Aber in unserer Geschichte, dieser Mann war unvorbereitet. Da kam überraschend und plötzlich Besuch und dann auch nachts. Und er hatte nichts zu essen. Im Orient ist es so, dass die Brote immer nur für einen Tag gebacken werden. Das heißt, sie werden morgens für diesen Tag gebacken und am nächsten Tag wieder neues Brot. Er hatte nichts, er stand mit leeren Händen da. Ich könnte mir vorstellen, dass es manchem unter uns oft ähnlich geht. Vielleicht nicht im Blick auf Lebensmittel, sondern im Blick auf irgendwelche Lösungen, die er gerne hätte für seine Probleme, dass er mit leeren Händen dasteht und nichts hat. Aber dieser Mann hatte etwas Gutes. Er wusste nämlich, ich habe einen Freund. Und das, was ich nicht habe, wird der wohl noch haben. Und so geht er mitten in der Nacht zu diesem Freund, klopft ihn heraus und bittet ihn um drei Brote. Das sind diese Fladenbrote, so wie ein dreifacher Pfannkuchen ungefähr, die das normale Maß für ein Abendessen bilden. Denn im Orient ist die Gastgeberpflicht eigentlich etwas Heiliges. Da kommt man nicht daran vorbei. Der gibt ihm tatsächlich die Brote, obwohl er dabei seine Familie wach machen muss. Denn bis da so ein großer Schiebebalken an der Tür beseitigt ist, das knarrt so furchtbar, dass alles aufwacht. Aber dieser bittende Freund bekommt das, was er braucht. Warum erzählt Jesus die Geschichte? Er sagte: Eigentlich möchte ich euer Freund sein und ihr könnt mich bitten, um alles, was ihr braucht, zu bekommen. Eigentlich möchte ich euer Freund sein und ihr könnt mich bitten, um alles, was ihr braucht, damit ihr es bekommt. Alles ist wirklich alles. Manche meinen, man könnte Gott nur um so ganz große Dinge bitten. Andere meinen, man könnte ihn nur um ganz kleine Dinge bitten, weil das Große zu hochmütig wäre. Ich will ein paar Beispiele aufzählen von Menschen, die ich gut kenne, worum sie gebeten haben, und sie haben das bekommen, worum sie gebeten haben. Der eine war Christ und stand vor einer Maschine, die er reparieren sollte, und fand die Fehlerquelle nicht. Da hat er gebetet: Herr Jesus Christus, hilf mir, dass ich doch gleich erkenne, wo hier wirklich die Ursache liegt, warum das nicht läuft. Und er hat die Fehlerquelle gefunden und die Maschine repariert. Er betet nicht bei jeder Maschine, die er repariert. Meistens findet er die Fehler so. Aber hier hatte er sie nicht gefunden. Ein Freund hatte einen Kabelbrand in seinem Auto. Und als er zu der Werkstatt kam, sagte sie: Oh ja, wir müssen diese Kabel bestellen. Und so in 3 Tagen könnten wir Ihnen das einbauen. Aber er musste am nächsten Tag seinen Beruf wieder ausüben, als er vom Urlaub zurückkam. Und so fuhr er betend weiter 300 bis 400 Kilometer mit diesen durchgebrannten Kabeln im Auto und erreichte sein Ziel. Seine Heimatwerkstatt glaubte ihm das nicht, dass er diese Strecke mit diesem Auto zurückgelegt hatte, aber er hatte sie zurückgelegt. Es gibt andere Beispiele. Ich denke an Beter, die sich einmal versammelt haben, als jemand krank war. Und an diesem Abend, als sie gebetet haben, kam der Wendepunkt in dieser Krankheit, sodass es wieder aufwärts ging. Ich kenne einen Mann, der mit seiner Frau zusammen 4 Kinder hatte, aber die Frau hielt es bei ihm nicht mehr aus und so ist sie weggefahren. Er wusste nicht, wo sie ist. Und dieser Mann kam zum Glauben an Jesus Christus und hat dann mit seinen Freunden gebetet. Herr Jesus Christus, du weißt, wo meine Frau ist. Bitte führe sie zurück. Und sie kam noch am selben Tag. Bei all dem kann man sagen, schön, Zufall. Für viele erscheint es als Zufall, weil sie den Hintergrund Gottes nicht kennen, weil sie nicht wissen, wie liebevoll Gott in kleinen und großen Dingen führt. Mir ist klar, dass man eine Ehe nicht mit so einem einfachen Gebet auf Dauer heilen kann, sondern dass das nur der Anfang sein wird für einen längeren Prozess der Heilung. All diesen Bekannten gemeinsam war, dass sie Jesus als Freund hatten bzw. noch haben. Und deshalb wäre die Frage heute Morgen an jeden unter uns, egal wie alt er ist, ist Jesus Christus dein Freund? Viele unter uns haben Freunde, manche haben die falschen Freunde, manche haben gar keine Freunde. Aber einen Freund, den jeder haben kann, ist Jesus Christus. Die Konfirmation heute hat ja etwas mit der Säuglingstaufe zu tun. Ohne Säuglingstaufe gäbe es keine Konfirmation. Ich vergleiche diese Taufe scherzhaft immer mit dem Etikett auf einer Flasche. Das heißt, ein Etikett soll den Inhalt kennzeichnen, aber es verleiht den Inhalt nicht. Und wenn sozusagen das Etikett Christ auf dem Leben eines Menschen klebt, wäre die Frage, was soll der Inhalt sein? Ist klar, die Aussage der Bibel ist eindeutig, Epheser 3, Vers 17, Christus wohne durch den Glauben in euren Herzen. Das heißt, der Inhalt deines Christseins kann nur Christus sein. Christus ist eine Person. Und deshalb wäre es schön, wenn wir heute hier nicht nur zusammen sind, weil Konfirmation ist, sondern wenn der ein oder andere hier wäre, weil er Jesus Christus kennt und lieb hat. Die Konfirmation könnte ja nur so ein zweites Etikett sein, was man wieder auf die Flasche klebt. Jetzt ist sie noch höher etikettiert, hat aber immer noch keinen Inhalt. Und es wäre schön, wenn Christus der Inhalt werden könnte im Leben möglichst vieler. Ich will an der Stelle ein paar Missverständnisse ausräumen, hoffe ich. Ich möchte ein paar Missverständnisse ausräumen, was Christsein nicht ist. Manche unter uns wird heute zum ersten Mal seit vielen Jahren wieder in einer Kirche sein. Ich mache ihm keinen Vorwurf, ich bin weit davon entfernt. Aber manche, einfach der sehr auf Distanz ist, sagt, hat Gott nicht mehr Freude an den Menschen, die christlich handeln, als an denen, die immer zum Gottesdienst laufen und dann doch nicht so leben, wie sie das sollten. An der Stelle möchte ich vielleicht viele unter uns enttäuschen. Das christliche Verhalten macht niemand zum Christen. Ich habe mich früher immer christlich verhalten oder es zumindest versucht. Ich habe sogar schon eine Jungschargruppe geleitet, christlich geleitet. Durch christliches Verhalten wird niemand Christ. Bei wie viel Prozent christlichem Verhalten würde man denn Christ sein? Christ wird man nie durch sein Verhalten, sondern immer nur durch eine Person. Und diese Person bin nicht ich, sondern ist Christus. Nur durch Christus in deinem Herzen bist du ein Christ. Niemals durch dein Verhalten. Natürlich, wenn Christus in deinem Herzen ist, wird es ein bestimmtes Verhalten nach sich ziehen. Aber man kann den Satz nicht umdrehen, durch Verhalten wirst du Christ. Niemals. Nur durch Christus im Herzen wirst du Christ. Und es ist erstaunlich, ich könnte mir vorstellen, dass heute viele hier sind, seien es Konfirmanden oder auch Eltern oder Angehörige, die keine Glaubensgewissheit haben, die nicht sagen könnten, ich bin Christ. Ich habe früher auch immer nur gesagt, ich versuche Christ zu sein. Das klingt gut, aber ich bin an Leuten begegnet, die sagten, nein, das reicht nicht. Die sagten, ich bin Christ. Du sagst ja auch nicht, ich versuche Deutscher zu sein oder nein, ich bin Deutscher. Ich hatte früher nie Glaubensgewissheit, weil Christus nicht in meinem Herzen lebte. Und als ich diesen Mangel endlich entdeckte und sagte, Herr Jesus Christus, ich möchte ganz zu dir gehören, entstand Glaubensgewissheit in meinem Leben. Ich wusste jetzt, ich bin ein Christ. Ich werde nicht nur studieren, um Pfarrer zu werden, sondern ich werde leben, um Christ zu sein. Und ich hoffe, dass Gott mich gebrauchen kann. Das erste Missverständnis war also das christliche Verhalten. Das zweite Missverständnis beruht eigentlich auf einer guten Erziehung. Viele von Ihnen als Eltern werden mit ihren Kindern gebetet haben, als sie klein waren. Und manche behält dieses abendliche Gebet bei bis zu seinem Lebensende. Ich muss gleich zu Beginn sagen, ich empfinde das als gut, obwohl ich es jetzt noch einmal kritisieren werde. Ich empfinde es als gut, abends zu beten. Aber durch dieses Abendgebet wird niemand Christ. Manche meint, er wäre Christ, weil er ab und zu mal mit Gott redet. Du wirst nie durch die Gewohnheit deines Betens Christ sein, denn die Moslems beten sogar 5-mal am Tag, nicht nur abends. Und die Hindus beten und alle Leute beten. Aber sie kommen nie auf die Idee zu sagen, wir sind Christen, nur weil wir beten. Nein, wir werden letztlich nicht durch die Gewohnheit des Betens Christ, sondern durch Christus, der in uns leben möchte. Natürlich fordere ich ihn auf, in mein Leben zu kommen, aber ich tue das nur einmal. Genauso wie Sie heute Morgen hier in dem Raum sind, ich könnte Sie nicht noch einmal hereinholen, oder? Es sei denn, Sie wären wieder rausgegangen. Das heißt, wenn Jesus in mein Leben gekommen ist, brauche ich das nicht zu wiederholen, weil er da ist und bleibt. Und das ist das Schöne, auch die Zuversicht, dass Gott vielleicht aus dem Leben des einen oder anderen Jungen oder Mädchen unter uns etwas machen wird, weil Christus in ihm oder in ihr lebt und sein Leben gestalten möchte. Wir sahen also, Christsein bedeutet Christus im Herzen haben. Es gibt ein Missverständnis des christlichen Verhaltens, dadurch wird man nicht Christ. Es gibt ein Missverständnis des abendlichen Betens, dadurch wird man auch nicht Christ, obwohl ich als Christ natürlich gerne bete. Und Jesus fordert hier auf, bittet, so wird euch gegeben. Worum kann ich Gott bitten? Wir hatten vorhin gesehen, um alles Mögliche, eigentlich um alles. Egal, ob das Sachen sind oder Beziehungen zwischen Personen. Gott gibt einem nicht immer das, was man bittet, was man wünscht, aber er gibt einem gerne das, was wir brauchen. Ich denke da an ein Beispiel. Manche von uns kennen diesen alten Kirchenvater Augustin. Es war so ein richtiger Playboy mit vielen Frauengeschichten, mit Alkohol, mit Universität. Und seine Mutter betete jahrelang mit Tränen für diesen Jungen, dass er doch den richtigen Weg finden möchte. Und dann hatte der schließlich vor, sogar nach Rom zu gehen, in diese verrufene Weltstadt, um dort weiter zu studieren und seine Affären zu haben. Und da war die Mutter völlig verzweifelt und bat Gott, lass es ja nicht zu, dass der nach Rom geht. Aber er ging genau nach Rom. Und auf diesem Weg, dass er nach Rom ging, ist er zum Glauben an Jesus Christus gekommen. Das heißt, Gott hat das Gebet seiner Mutter an dieser Stelle nicht erhört. Aber er wusste, was sie eigentlich wollte. Sie wollte nämlich, dass dieser Junge ein anderes Leben bekommt und Christ wird. Und das ist geschehen. Wenn wir um Dinge bitten, Gott, wissen wir nicht immer, ob das richtig ist. Aber wenn wir ihn darum bitten, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben, wissen wir immer, dass das richtig ist. Und das wird er gerne und sehr schnell erhören. Ich erinnere mich an ein Mädchen. Wir sprachen da so mal über Gebetserhörung. Und da sagte sie, oh, ich habe Gott gebeten, dass ich doch morgens früher wach werde, damit ich Zeit habe, die Bibel zu lesen. Und am nächsten Morgen wachte sie ziemlich früh auf und ärgerte sich, dass sie so früh wach wurde. Und dann fiel ihr ein, oh, ich hatte ja Gott gebeten, dass ich früher wach werde, damit ich Zeit finde, die Bibel zu lesen. Und dann stand sie auf und las die Bibel. Da merkte man, Gott hatte sofort geantwortet und sie hatte die Antwort noch nicht einmal gleich erkannt, sie dann aber doch angenommen. Gebete um geistliche Dinge erhört Gott gewöhnlich sehr schnell. Bittet, so wird euch gegeben. Ich finde es schön, wenn viele von uns gute Erfahrungen mit dem Gebet machen, weil Gott ein guter Gott ist und gerne gibt. Suchet, so werdet ihr finden. Ich könnte mir vorstellen, dass mancher vielleicht Obertshausen gesucht hat und um die Kreisel vielleicht 2-mal zu oft herumfuhr, ich weiß es nicht, bis er dann hier den Weg gefunden hat. Suchet, so werdet ihr finden. Bei dem Suchen macht man manchmal einen Umweg. Man trifft nicht gleich das Richtige, aber da das Ziel im Auge ist, weiß man, aha, ich werde weitersuchen und ganz bestimmt hinkommen. Ich würde auch sagen, im Blick auf Gott, suche, so werdet ihr finden. Es gibt manchen unter uns, der Zweifel hat an Gott, der sollte suchen. Es gibt Zweifel auf der Flucht vor Gott. Ich denke an einen jungen Mann, mit dem ich einmal sprach, der hatte viele Fragen und ich habe ihm alle seine Fragen beantwortet. Und als er fertig war mit dem Gespräch mit mir, ging er zu einem anderen und hat ihm dieselben Fragen gestellt. Da merkte ich, der hat die Fragen eigentlich gar nicht gestellt, um eine Antwort zu bekommen, sondern der hat die Fragen gestellt, um Fragen zu stellen. Das heißt, es gibt Zweifel auf der Flucht vor Gott, wo man sagt, lieber Gott, wenn du mir diesen Punkt nicht klärst, will ich nie was mit dir zu tun haben. Diese Zweifel werden nie gelöst. Dann gibt es aber auch Zweifel auf der Suche nach Gott, wo man sagt, ich verstehe die Jungfrauengeburt nicht. Und dass Jesus da irgendwie so in den Himmel gefahren ist, kann ich auch nicht verstehen. Aber ich würde ihn gerne kennenlernen. Solche Zweifel kann Gott lösen, weil er bereit ist, Christus in dein Leben zu schicken und dann wirst du auch die anderen Dinge langsam verstehen lernen. Suchet, so werdet ihr finden. Amos 5 heißt es, suchet mich, so werdet ihr leben. Das finde ich schön. Suche Gott, so wirst du leben. Viele junge Leute suchen einen Lebenspartner. Manche ein bisschen zu früh, manche zum richtigen Zeitpunkt. Manche ist sehr erfreut von ihm, manche öfters mal enttäuscht. Später sucht man einen richtigen Arbeitsplatz. Und dann vielleicht sucht man, wie man ein Haus bauen oder mieten kann. Es gibt viele Dinge, die wir suchen. Aber das Wichtigste ist, suche Gott, so wirst du leben. Und das Letzte, bittet, suchet, das Letzte war, klopfet an, so wird euch aufgetan. Jesus sagte mal, ich bin die Tür, in Johannes 10, Vers 9. Sicher meinte er nicht, dass er irgendwie viereckig wäre, sondern er meinte, durch mich habt ihr einen offenen Zugang zu Gott. Klopfet an, so wird euch aufgetan, heißt, sprich mit Jesus und du wirst ein offenes Verhältnis zu Gott finden. Das wäre schön, dieses offene Verhältnis zu Gott zu haben, weil es deinem Leben einen Sinn gibt. Manche meint, er braucht Christus nicht, weil er nicht in Not ist. Das kann ich verstehen. Aber eines brauchst du sicher, einen Sinn in deinem Leben. Und dieser Sinn wird letztlich nur in Christus standhaft und bleibend sein. Umgedreht möchte ich die drei Worte jetzt von Gottes Sicht her verwenden. Wenn es heißt, bittet, suchet, klopft an, dann würde ich fragen, was meinst du, worum würde dich Gott heute Morgen bitten, wenn er dich etwas zu bitten hätte? Worum würde er dich heute Morgen bitten? Wahrscheinlich nicht um eine hohe Kollekte. Wahrscheinlich nicht um viele Kleinigkeiten, sondern darum, dass du ihm dein Herz anvertraust. Angenommen, Gott würde etwas bei dir suchen. Was meinst du, was er suchen würde? Das letzte Zeugnis von der Schule? Wahrscheinlich nicht. Er würde dich suchen und fragen, bist du bereit, mit mir zu leben? Angenommen, er könnte heute Morgen bei dir klopfen. Was meinst du, wozu er anklopfen würde? Ich glaube, er würde anklopfen, um in dein Herz zu kommen. Und das wäre schön, wenn heute Morgen jemand sein Herz Jesus Christus anvertraut. Ich sage scherzhaft, es ist am leichtesten, immer dann jemand hereinzulassen in die Wohnung, wenn er vor der Tür steht. Sie können nicht immer Ihre Wohnungstür aufmachen und sagen, komm rein, weil oft gar keiner davor steht. Aber wenn es geklingelt hat, bin ich sicher, dass da einer war. Und er möchte etwas. Und so gibt es in unserem Leben Zeiten, wo es sozusagen geistlich gesehen klingelt. Wo man merkt, jetzt hätte ich die Chance, mit Christus zu beginnen, ihn irgendwie kennenzulernen. Manche nutzt die Chance und macht sozusagen die Tür seines Lebens auf. Ein anderer lässt sie zu und dann kommen viele Jahre Pause, wo Gott nicht mehr klingelt. Es wäre schön, wenn heute Morgen jemand spürt, dass Gott bei ihm anklopft, wenn er Jesus sagt, ich möchte zu dir gehören. In dieser Geschichte hier wird Jesus als Freund hingestellt und Gott als Vater und du als Beter. Und alle drei Dinge möchte ich jedem unter uns herzlich empfehlen, dass er das versteht und erkennt. Jesus will dein Freund sein, den du immer ansprechen kannst, und Gott dein Vater. Und du selbst darfst ein Beter werden, der sich ganz Gott anvertraut. Betern öffnet sich die Tür in ihren Problemen, in ihren Sorgen und auch für die Ewigkeit und den Sinn ihres Lebens. Bitte, so wird dir gegeben. Suche, so wirst du finden, und klopfe an, so wird dir aufgetan.